So, bei Bike Navy ist vorbei. Ich habe die Fotos gesehen, Berlin. Fantastische Fotos. Ich bin ja Freitag noch da gewesen. Samstag bin ich leider bei der Ausfahrt nicht dabei gewesen. Und Sonntag war ich ja schon in Innsbruck. Du bist aber dabei gewesen. Ich habe nur die Fotos gesehen. Wenn ich die Fotos so sehe, also ganz tolle Aufnahmen, ganz tolle Sportler, wirklich tolle Wettkämpfe. Du warst dabei, du hast auch einen Wettkampf gemacht, ne?
Ja, also wir hatten ja auch einen tollen Fotografen dabei. Da können die Fotos ja auch nur gut werden. Genau, ich war auch dabei. Also ich war ja Freitag nur so sporadisch im Laden und habe geguckt, war ein bisschen so am Gucken dabei. Bin aber die Tour selber nicht mitgefahren. Da war ich aber schon beeindruckt, wie viele Menschen da waren.
Ja, Freitag hier im Laden, da war wirklich die Hölle los. Ja. Also es waren gar nicht so viele, wie wir mal ursprünglich angenommen hatten. Dann hätten wir es auch nicht im Laden, sondern alles davor gemacht. Aber so war es wirklich viel, so dass immer noch eine Menschentraube vorm Laden stand, aber ganz viele auch bei uns im Cycle Café, in der Cycle Lounge waren. Und der erste, der reinkam, war, glaube ich, Jens Vogt, und der hat sein Fahrrad erstmal zur Reparaturannahme gegeben.
Ja, und ich glaube, Peter Rosnadi hat sich dann noch eine Radberatung gegönnt. Also das war wirklich,
ach, echt?
Ja, die ist nachher noch, oder eine Zubehörberatung. Auf jeden Fall waren die nachher noch in der Radsport-Ecke und bei den Bekleidungsartikeln. Das war schon sehr, sehr cool. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie das ausgesehen hat, da an dem Freitag bei uns im Laden, da gibt's bei Instagram Reel, das könnt ihr euch angucken. War auf jeden Fall mega. Ja, und am Samstag ist Core denn noch die Kette-Rechts-Tour mitgefahren, das weiß ich.
Das war, glaube ich, eine schöne sportliche Tour, die sie dann haben ordentlich Gas gegeben. War ganz gut, glaube ich.
Ja, das habe ich auch so gehört. Und am Sonntag bin ich selber im Viererteam gefahren, also 3+ Sternchen, sage ich jetzt mal. Also wir waren 3 Mädels und ein Star. Und ja, das hat auch Spaß gemacht.
Wer war euer Star?
Petra Rosner.
Ah, alles klar. Da, die hat ordentlich Gas gegeben und euch gezogen, oder habt ihr gleichberechtigt geführt?
Ich würde sagen, wir haben gleichberechtigt geführt. Also das Gute war, Petra ist mal gegen den Wind gefahren und wir haben dann ja die anderen Strecken bekommen.
Sehr gut. Und ihr seid zufrieden mit eurer Leistung? Ihr seid Sieger geworden?
Ja, es war auch nicht so schwer. Konkurrenzlos.
Konkurrenzlos. Ja, war klar, dass die Mädels gewinnen.
Ja. Ja, wir hatten ja auch noch einen Kunden, der hat im Zweierteam mit André Greipel, glaube ich.
André Greipel ist er gefahren, ja.
Den hattest du ja auf dem Rad noch, also nicht André Greipel, sondern Torben, und hast ihn mal so ein bisschen gefragt, wie die Erfahrung für ihn war. Und wenn euch das interessiert, was er sagt, dann geht auch hier mal auf Instagram. Das Reel ist heute online gegangen. Und schaut euch das mal an. Also ich glaube, das ist schon eine coole Erfahrung, mit Stars zusammen fahren zu können.
Ja, dann erzählt Torben nämlich ziemlich genau, wie beeindruckend das ist mit einem Radprofi. Also André Greipel ist ja quasi fast noch Radprofi, ist ja noch gar nicht lange vom Rad runter. Wie beeindruckend das ist, mit so einem Menschen mal zu fahren. Ja, bei den Anmeldezahlen war es ja dieses Jahr nicht so super prickelnd. Also irgendwie, du hattest das schon mal erwähnt. Ich glaube, wir sind alle nicht ganz zufrieden damit, wie viele Menschen oder wie viele nicht mitgemacht haben. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal das Datum für nächstes Jahr schon mal jetzt nennen. Dann kann sich das jeder schon im Kalender ankreuzen. Und vielleicht passt das ja in deinen Cuxhaven-Urlaub oder du kommst deswegen extra vorbei, kommst mit deinen Kindern vorbei. Gerade die Kinderveranstaltungen waren wirklich extrem gut besucht. Die Kinder haben richtig Spaß da, mal auf dem Flughafen, auf der Landebahn zu fahren. Von daher 25. bis 27. Juni 2027 startet das nächste Bike Navy. Und gerade die Ausfahrten, die Social-Ausfahrten, die Kette-Rechts-Ausfahrt, super schöne Aktionen. Einfach mal, um die Cuxhaven kennenzulernen, um hier ein bisschen rumzufahren und um auch die Radprofis zu treffen. Denn die Chance hast du sonst nie oder sehr selten. Marlene, ich habe gesehen auf meinen Verfolgerkarten, du bist im Westen unterwegs gewesen. Holland, Belgien?
Ja.
Erzähl mal, wie war's? Also du hast eine Radreise gemacht, bist Rad gefahren oder Sport oder Radreise, was war's?
Nee, ich habe tatsächlich mal 3,5 Tage Urlaub gemacht. ich war mit meinen Mädels unterwegs, also wir waren zu dritt, haben unsere Gravelbikes gepackt mit Bikepacking-Taschen und sind dann mit dem Zug bis nach Aachen gefahren und haben dann das Dreiländereck unsicher gemacht. Also man war am ersten Tag in 3 Ländern mit dem Fahrrad.
Also Deutschland, Niederlande, Belgien?
Genau.
Okay. Alles klar. Und ihr war am ersten Tag in allen 3 Ländern gewesen?
Ja. Ja,
wie viele Kilometer?
Wir sind gestartet mit 127, 128 Kilometern.
Ja, okay, da kann man ja auch 3 Länder ganz gut schaffen. Da ist man in jedem Land auch ein bisschen unterwegs.
Also ne? Du wusstest auch nie, in welchem Land du gerade bist. Also du wusstest, klar, Deutschland bist du gestartet, aber dann haben wir uns an der holländisch-belgischen Grenze quasi hochgehangelt Und es war immer so, du hast nie gemerkt, in welchem Land bist du gerade. Nur das Handy ist ein bisschen eskaliert zwischen herzlich willkommen in der EU, ihre Notfallnummer.
Ja, das macht das Handy dann immer, das stimmt. Ich habe gestern Tour de France geguckt und da war es auch so, dass sie von Spanien nach Frankreich gefahren sind. Man hat überhaupt nicht gesehen, wo die Grenze ist. Und da sagte der Reporter noch, wie schön das ist, dass man keine Grenzen mehr sieht. Das ist natürlich beim Radfahren, stell dir mal vor, früher überall waren da die Schlagbäume, du hättest jedes Mal Pässe raus, Kontrolle.
Um Gottes Willen.
Dann wäre diese ganze Region überhaupt gar nicht mehr erlebens- und radfahrwert. Also es ist gar nicht hoch genug anzurechnen, dass wir den Schengen-Raum so haben, wie er ist.
Ja, nee, das war wirklich angenehm, dass man da eben auf nichts achten musste. Und aber auch landschaftlich total toll. Also du hast an der Grenze selber keinen Unterschied zwischen den Ländern gemerkt.
Okay, und landschaftlich toll, weil Berge, Flüsse, Seen, was war das Schönste?
Am ersten Tag eine richtig wahnsinnig schöne Brücke.
Eine Brücke ist ja, das ist ja dein Highlight, ne?
Ja, die schlängelte sich so über ein riesengroßes Gewässer und dann im Hintergrund war Wald. Und du bist quasi in Schlangenlinien über dieses Wasser auf der Brücke gefahren und bist direkt im Wald gelandet. Und das war das absolute Highlight.
Hört sich auf jeden Fall gut an. Eine Brücke, die sich schlängelt, ist ja sowieso. Eine Brücke würde man ja denken, baut man immer gerade. Aber es gibt ja mittlerweile mehrere Brücken, die sich so ein bisschen durch die Gegend schlängeln.
Ja.
Ja, okay, alles klar. Was waren deine Eindrücke vom Fahren her, so vom Wegenetz? Das wollte ich fragen, vom Wegenetz.
Ja, also Niederlande ist ja also bekannt, ich liebe die Niederlande und da Fahrrad zu fahren, die Infrastruktur ist einfach genial, also ob du jetzt in der Stadt fährst oder über Land. Wir waren jetzt, als wir in den Niederlanden selber gefahren sind, recht ländlich unterwegs, also wir haben außer Maastricht nicht viele Städte gekreuzt und trotzdem war das Wegenetz super. Und was mich überrascht hat, ich hatte irgendwie Belgien nie so richtig als Fahrradland irgendwie auf dem Schirm. Und zumindest in der Region, die so der niederländischen Sprache ähnlich ist, hast du auch gemerkt, dass das Radwegenetz sich sehr an den Niederlanden orientiert. Also es war irre gut ausgebaut. Wir sind am zweiten Tag nach Antwerpen gefahren. Da hatte ich einen kleinen Kulturschock, aber positiv, weil ich so überwältigt war vom Radwegenetz und vor allem auch von dem hohen Radverkehrsanteil.
Okay, Antwerpen ist ja auch schon eine richtig große Stadt, aber trotzdem Radfahren gut da?
Ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen erschrocken. Ich habe kurz vor Antwerpen so die ersten 2, 3 S-Pedelecs gesehen und war so überrascht, weil ich in Holland, glaube ich, noch nie eins gesehen habe. Und in Deutschland siehst du mal eins, wenn du stark drauf achtest. Aber da war das wirklich so Schlag auf Schlag. Und habe mir dann am Anfang nichts dabei gedacht. Und dann sind wir nach Antwerpen rein. Und das war, die Radwege waren quasi wie eine zweispurige Autobahn. Es war, rechts hast du dich gehalten, wenn du mit einem Biobike unterwegs warst oder einem normalen E-Bike und links sind die S-Pedelecs an dir vorbeigerauscht.
Okay, das heißt also, da gab es wirklich viele S-Pedelecs, oder?
Super viele S-Pedelecs, war das Radschnellwege mit teilweise einige Radwege, die wo ein Tempolimit ausgezeichnet war und das hat aber total, also am Anfang war das echt ein bisschen überwältigend, weil du nicht wusstest, okay krass, das ist hier jetzt ein ganz schön schnelles Tempo, vor allem, weil ich nicht vorbereitet darauf war, dass da so viele S-Pedelecs unterwegs sind. Und zum Schluss hat man aber gemerkt, das ist einfach eine eingespielte Stadt, also es funktioniert. Und dann habe ich recherchiert und gemerkt, die S-Pedelecs dürfen da offiziell auf den Radwegen fahren.
Okay, die S-Pedelecs fahren offiziell auf den Radwegen. Das macht natürlich einen Riesenunterschied in der Nutzung, das sehe ich ein, weil wenn du Radwege fahren darfst, das würde auch bei uns in Deutschland, glaube ich, viele dazu verleiten ist das falsche Wort, das würde viele dazu bringen, vielleicht das S-Beleg doch zu nutzen, weil ich höre oft, ach nee, ich muss dann auf der Straße fahren, das will ich nicht, da fühle ich mich nicht sicher, ich würde ja auch gerne Radwege fahren und deswegen kaufen sie das S-Beleg nicht. Finde ich ja natürlich eine super Lösung und wahrscheinlich auch der Blick in die Zukunft, wir müssen das glaube ich auch in Deutschland machen. Im Augenblick habe ich ja eher ein anderes Problem, dass eben nicht die S-Pedelecs, das sind ja Kraftfahrzeuge, alle haben eine Zulassung, sondern die Fahrzeuge, die eigentlich als Fahrräder gelten, gerade in der Leistung, Motorenleistung und sowas, so ein Wettrüsten hinlegen, wo ich mich im Kopf fasse und denke, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch mit Sicherheit nicht der richtige Weg.
Du meinst jetzt bei ganz normalen Pedelecs, die 25 km/h fahren?
Genau, ganz normale Pedelecs, die 25 km/h fahren. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast hier als Hörer, wie weit du da in der Szene drin bist, aber eigentlich war immer so die Obergrenze bei den Motoren 100 Newtonmeter Und jetzt sind irgendwelche chinesischen Hersteller gekommen, die haben jetzt auf 120 und jetzt wird noch fantasiert von noch mehr Leistung. Auch Bosch hat ja jetzt nachgezogen mit 120 Newtonmeter. Man muss sich dann mal vorstellen, diese 120 Newtonmeter sind mehr als so eine 100 PS Motorrad auf die Straße bringt. Ich weiß nicht, wofür sowas notwendig sein soll, aber im Augenblick scheint es so, als wenn sich viele Motorenhersteller eben über diese Leistung versuchen zu definieren und sagen, naja, wir sind die stärksten und tollsten. Ganz egal, ob irgendjemand so eine Leistung braucht oder nicht.
Ich finde das ganz schön krass, weil wenn man wirklich mal auf einem E-Bike gesessen hat und eins, was auch bei 25 abriegelt, ich finde das immer super frustrierend, wenn das nach vorne schießt mit Vollpower und dann auf einmal abriegelt, weil schon die 25 erreicht sind, weil es wird anstrengend. Und ich persönlich finde das Fahrerlebnis viel, viel angenehmer, wenn das eher eine leichte Unterstützung ist, die mich trotzdem unterstützt, aber wo ich den Übergang quasi nicht so merke, wenn ich dann bei 26 oder 27 lande, als wenn das abrupt abriegelt, was ja wahrscheinlich bei über 100 Newtonmeter der Fall wäre, von meinem Denken her. Ich bin jetzt kein Physiker, aber so stelle ich mir das vor. Da verstehe ich den Mehrwert nicht. Also das ist ja so ein bisschen so wie, keine Ahnung, Tempolimit auf der Autobahn. Meine Karre kann 380 km/h fahren, aber ich kann sie eh nicht fahren.
Ja, so ähnlich würde ich das auch sehen. Aber klar, also manche sagen, beim Mountainbike brauche ich das, damit ich die Berge hochkomme. Also berghoch kann es schon sein, dass man 80 oder 90 Newtonmeter irgendwie oder auch 100 Mal braucht, um da wirklich im Schwung zu bleiben. Wir haben ja den Vergleich gemacht im Harz, wo ich mit 60 Newtonmeter dem Leicht-Fully gefahren bin, im Vergleich zu 120 Newtonmeter mit Bosch-Motor, da kommst du nicht hinterher bei den Steigungen. Das ist so. Aber ist das auch wirklich das Ausschlaggebende, dass man so möglichst extrem schnell berghoch fährt? Oder ist es halt vielleicht viel schöner, dass man einfach hochkommt mit wenig Anstrengung oder mit der passenden Anstrengung und dann eben einfach schön Radfahren kann? Ich glaube, oder ich hoffe, dass auch bei den Kunden da nochmal ein bisschen wieder Verstand einsetzt. Ich hoffe, dass die Hersteller dieses Wettrüsten nicht weitertreiben, denn die Befürchtung ist ja eindeutig da. Wir sind in unserer Fahrradwelt unterwegs und wir glauben eigentlich, alle wollen E-Bikes, wollen Fahrrad fördern und es soll mehr werden. Aber es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, die das Fahrrad am liebsten abschaffen würden und so ein Wettrüsten bei den Motoren ist das Einfallstor dafür zu sagen, ab jetzt müssen alle Fahrräder zugelassen werden, ab jetzt ist Versicherungshelmpflicht, Straßenbenutzungspflicht, was auch immer, gibt ja dann ganz viele Möglichkeiten, das zu regulieren. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Also die Pedelecs, wie sie sind völlig okay, bis 25 Stundenkilometer, bis 100 Newtonmeter. Da kann man wirklich alles mitmachen und wie du schon sagst, man muss ja gar nicht in wenigen Sekunden auf die 25 kommen. Das kann doch auch einen kleinen Augenblick länger dauern. Also von daher, ich finde das eine besorgniserregende Entwicklung und hoffe ein bisschen auf den Verstand der Nutzer, der Verkäufer. Ja, bei den Herstellern, da ist wahrscheinlich schon Hopfen und Malz verloren.
Oh Gott. Wobei es ja auch einen Trend gibt, der zu den urbanen Sachen geht, also zu leichten E-Bikes. Vielleicht der Appell hier an Händler, die zuhören, entwickelt da weiter dran. Ich finde das gut.
Ja, also leichte, das ist ein toller Trend, finde ich auch. Und bei den Fahrradhändlern ist es ja, man muss einfach mal die Kunden auch fragen, was sie denn wirklich haben wollen. Also ich habe noch keinen erlebt, der reinkommt und sagt, ich brauche 120 Newtonmeter. Nee. Aber
also ich glaube, das wäre so, in meinem Verständnis wäre das so die Zielgruppe der Motorradfahrenden, die man anspricht, weil das quasi der Ersatz für ein Motorrad wäre. Aber ich glaube, wer Motorrad fahren will, der fährt halt auch einfach Motorrad.
Ja, ich glaube auch, dass die dann noch mehr, also es gibt ja auch elektrische Motorräder, die kann man dann ja auch fahren. Also dann ist ja alles klar, dann macht doch das. Klar darfst du dann nicht mit im Wald fahren und natürlich darfst du dann nicht da fahren, wo Fahrradfahrer fahren. Aber eben diese Beschränkung, dass wir dann auch nirgendwo mehr fahren dürfen als Radfahrer, die steht zumindest ja im Raum. Die Gefahr ist da.
Wenn du jetzt aber nochmal Beschränkungen sagst und wir nochmal wieder zur Radreise zurückkommen, da war ich tatsächlich überrascht, dass das so ein ausschlaggebendes Kriterium ist mit den Radwegen. Also es gibt ja drei wesentliche Beschränkungen beim S-Pedelec. Das ist die Helmpflicht, die Kennzeichenpflicht und die Radwegepflicht hier in Deutschland. Und ja, ich selber bin ja auch S-Pedelec gefahren und habe mein S-Pedelec auch irgendwie mit abgeschafft, weil ich auf Radwegen fahren müsste. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Zündung ist, dass der Radverkehrsanteil an S-Pedelecs so rapide zunimmt, wenn das auf einmal nicht mehr ist, weil du hast quasi keine normalen E-Bikes mehr gesehen, außer vielleicht so die Lastenräder, die noch normal motorisiert gefahren sind.
Und trotzdem höre ich das Argument beim Kauf von S-Pedelecs oder beim Nichtkauf von S-Pedelecs am häufigsten, ich muss dann hier auf dem Radweg, darf dann nicht mehr auf dem Radweg fahren. Also offensichtlich ist das wirklich
das entscheidende
Kriterium.
Ja.
Also Helm und Versicherung, das kann es nicht sein bei S-Pedelec. Also wer bei 45 keinen Helm aufsetzt, das ist dann, okay, anderes Thema. Aber das ist es, glaube ich, nicht. Okay, aber außer, dass da so viele S-Pedelecs rumgeflitzt sind, sagst du, war auch die Infrastruktur gut? Wie war es denn da in Belgien landschaftlich?
Auch sehr schön. Wir hatten viel Wald und viel Heidelandschaft, was auch ein bisschen Sand beinhaltete.
Na, ihr wart ja auch mit Gravel unterwegs, aber da könnt ihr auch Sand fahren, oder?
Ja, das war schon eher Düne. Also okay. das war schon nicht mehr fahrbar, aber es waren auch nur 400 Meter, das haben wir dann eben geschoben. Aber ansonsten war es wirklich sehr amüsant. Der Wind war unser stetiger Begleiter, also die ersten zwei Tage hoch an der Grenze waren mit Gegenwind geprägt und zurück ging es dann tatsächlich auch, als wir von Antwerpen nach Lüttich gefahren sind. Ich glaube 800 Höhenmeter hoch. Also für gefühlte Flachlandregion hätte ich jetzt gesagt, war es schon viel, aber man kam dann ja auch wieder in die Region so der Eifel. Da ging es dann hoch. Aber es war wirklich schön. Also wir hatten 25 Grad, wir hatten Sonnenschein, wir hatten ganz kurz einen kleinen Schauer. Aber ansonsten ja auch landschaftlich schön, bis wir auf einmal so eine Grenze hatten, wo wir dachten, sind wir jetzt in Frankreich? Wir sind doch eigentlich nach Deutschland gefahren, Richtung Deutschland. Warum ist hier jetzt alles auf Französisch? Also es war so ganz abrupt, als wenn da eine Grenze gewesen wäre und du in Frankreich warst, ohne in Frankreich gewesen zu sein.
Okay, aber haben wir ja schon festgestellt, Grenzen sieht man ja gar nicht mehr in Europa. Wart ihr in Frankreich? Nee, ihr wart wahrscheinlich in der französischsprachigen Belgien.
Genau, wir waren im französischsprachigen Belgien, also kurz vor Lüttich, so ich sag mal 40 Kilometer fing das an, dass die Straßenschilder auf Französisch waren und die Menschen auch Bonjour gesagt haben. das war schon sehr befremdlich. Und dann habe ich recherchiert, also ich muss sagen, ich habe mich null informiert über Belgien. Belgien war für mich immer ein Land, das so unterm Radar lief. Ich habe mal irgendwann gehört, dass man da auch irgendwie eine zweite Sprache Französisch spricht. Aber das war irgendwie so weit in meinem Kopf ganz hinten, dass ich das nicht mehr auf dem Zettel hatte. Und im Zug habe ich dann recherchiert. Und das ist tatsächlich irgendwie so ein zweigeteiltes Land. Also du hast die nördliche Hälfte, die sich an den Niederlanden orientiert und eine südliche Hälfte, die sich halt eben an Frankreich orientiert. Und gefühlt existiert da kein Radverkehr. Also ich habe in meinem Leben noch nie so viel Angst beim Radfahren gehabt, als die letzten 40 Kilometer nach Lüttich.
Okay, also im gleichen Land eine völlig unterschiedliche Situation.
Ja, also das war wirklich wie zweigeteilt.
Ja, ist erstaunlich, ne? Also die Niederländer haben ja schon seit den 50er Jahren aufs Fahrrad gesetzt, haben ja auch selber keine Autoindustrie gehabt. Da ist es dann ein bisschen leichter, glaube ich, aufs Fahrrad zu setzen, als wenn man seine eigene Industrie vernachlässigt. Frankreich, große Autonation, große Autobauer, haben immer aufs Auto gesetzt und es wirkt bis heute nach. Ist verrückt.
Ja, das ist wirklich verrückt. Also da denkt man echt, dass es ein Land ist und dass alle irgendwie an einem Strang ziehen, aber gar nicht.
Ja, also innerhalb von so kurzen Distanzen so ein krasser Kulturunterschied ist wirklich verrückt. Also, und dass man das dann so merkt beim Radfahren, dass man denkt, also hier ist eine Grenze, also obwohl da gar keine ist,
ja.
Denkt man, da ist eine Grenze, ist schon erstaunlich, beeindruckend.
Ja, aber dafür war es dann wieder in Deutschland schön. Also wir sind dann von Lüttich mit dem Zug nach Dortmund gefahren, was auch eine Oberkatastrophe war, weil im Ruhrpott gerade der Nahverkehr absolut unterirdisch ist.
Definier mal gerade bitte. Also was heißt,
also
bei dir gerade, also seit 10 Jahren?
Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es auf jeden Fall jetzt das zweite Mal in diesem Jahr festgestellt, dass ich den Ruhrpott in Zukunft meiden werde, was den Zugverkehr angeht.
Also Zugfahren da lang ist Katastrophe.
Also wir sind,
ich habe noch nie einen Zug erwischt, der auch nur annähernd pünktlich war.
Wir sind, glaube ich, nachts um 2 im Hotel in Dortmund angekommen, statt 23 Uhr. Also es war wild, auch die Menschen da waren wild. Aber dafür war die Radtour dann von Dortmund nach Münster wieder schön. Da sind wir dann noch gefahren.
Ja, da sind wir wieder in Bereichen, die ich kenne. Also ich bin von Münster nach Dortmund gefahren, aber ja,
genau.
Das kenne ich auch. Das ist schön.
Ja.
Also das ist natürlich sehr flach.
aber auch schöne Bahntrassen. Das ist auch was für dich.
Ja, genau, Bahntrassen. Da ist alles. Also da gibt es wirklich alles. Das sind tolle Wege. Das ist dann, bist du ja auch wirklich im Fahrradfahrgebiet. Bist du bei Hase vorbeigefahren?
Waldrop? Nicht, dass ich wüsste, nee.
Aha, muss relativ dicht gewesen sein, glaube ich.
Das kann sein. Ich hatte das aber nicht auf dem Schirm. Also es sind so einige Sachen. Das waren, glaube ich, auch, ist Bottrop da nicht auch?
Ja, auch.
Ja, nee, ich habe da einiges nicht auf dem Zettel gehabt. Ich bin einfach nur gefahren.
Wir wollten nach Hause, ja.
Das waren kurze Nächte.
Okay. Ja, verstehe ich auch. Manchmal ist das ja auch so bei den Radreisen. Dann ist es ja auch schon schön, dass man einfach nur guckt, was auf der Strecke liegt und nicht noch links und rechts 10 Kilometer.
Ja.
Klar, da sind da manchmal Highlights, aber dann lässt man die einfach mal liegen. Das Radfahren an sich, die Strecke an sich ist ja auch schon schön genug.
Ja, und man hat sich ja schon Highlights auf der Strecke rausgesucht. Und ich muss auch sagen, also ich war mit Nicole und Hanna unterwegs. Bei Hanna war es jetzt die erste Radreise. Mit Nicole bin ich ja letztes Jahr schon einmal gefahren. Und beide waren wieder mega begeistert davon, wie schnell innerhalb von wenigen Kilometern man im Urlaubsmodus ist. Also wir sind wirklich den Mittwoch losgefahren. Es hat keine 10 Kilometer gedauert und beide wussten nicht mehr, welcher Tag ist, welche Uhrzeit wir haben, sondern waren wirklich komplett in dem Modus von, ich kann abschalten, es ist Urlaub und wir waren halt einfach nur 3,5 Tage unterwegs.
Und das muss man betonen, ohne Drogen, einfach nur Radfahren.
Ja, wirklich.
Den Tag vergessen, die Uhrzeit vergessen. Ja, sensationell. Also ich finde auch immer Radfahren einfach raufsetzen und dann ist es schon passiert. Man ist schon im Urlaub.
Ja.
Also von daher, es ist Radreisezeit, setz dich auf dein Rad, schnapp dir dein Fahrrad, mach mal 1, 2, 3 Tage. Also 3 Tage ist schon wie ein anderer Urlaub für 1,5 Wochen, finde ich. Weil du hast einfach selten, also wenig oder gar keine Anreise, du hast, setz dich einfach drauf und fährst los.
Fahr nicht mit dem Zug in den Ruhrpott.
Genau. Also das wird schwierig, Dortmund ist ganz schwieriger Bahnhof, finde ich, aber naja. Manchmal lässt sich das nicht umgehen. Bis Münster geht's ganz gut.
Solltest du aber jetzt im Ruhrpott wohnen, ich verstehe jetzt, warum ihr alle nach Cuxhaven kommt.
Ja, und hier kann man auch schön Radfahren, wenn du hier Urlaub machst. Nimm dein Fahrrad mit oder miete dir eins bei uns.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Thorsten, ich bin eben aus allen Wolken gefallen. Du glaubst nicht, was mir passiert ist. Ich habe gerade eine WhatsApp gekriegt von einer Bekannten. Die hat mir eine Sprachnachricht geschickt und die sucht gerade ein... ja, irgendwie ein Rad, womit sie Sport treiben kann, entweder Gravel oder Rennrad, da ist sie sich nicht so sicher. Ihre Freunde versuchen sie irgendwie zu beraten, die einen sagen Gravel, die anderen sagen Rennrad und sie ist sich unsicher, sie hat sich auch gar nicht auf so eine Marke festgelegt, sie will eigentlich nur was, was zu ihr passt und hat mich jetzt gefragt, ob das überhaupt lohnt, hier in Cuxhaven zum Fahrradhändler zu gehen und sich beraten zu lassen oder ob das nicht besser wäre, direkt in eine Großstadt wie Oldenburg oder Bremen oder Hamburg zu fahren.
Ja, das ist geil. Also dass du aus allen Wolken fällst, verstehe ich. Also ich müsste eigentlich sprachlos sein, aber mir fällt so viel auf einmal ein, was ich darauf antworten könnte. Ich fange mal bei den Freunden an. Wenn dir Freunde und Bekannte raten, welches Rad du kaufen sollst, ne, dann frag die erst gar nicht. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, jemanden zu fragen, der Rennrad fährt oder jemanden zu fragen, der Gravel fährt oder jemanden zu fragen, der E-Mountainbike fährt oder sonst irgendwas. Lass das sein. Geh gleich zu den Fachleuten. Also es gibt ja Menschen, die genau wissen, was sie brauchen. Die brauchen auch keinen Fachhandel. Die kaufen sich einfach ein Fahrrad, weil die alles über die Fahrräder wissen. Ob die damit richtig liegen oder nicht, das ist so 50-50. Die Hälfte davon kauft sich wirklich das perfekte Rad, die andere Hälfte kauft sich irgendeinen Scheiß und fährt nie wieder Fahrrad. Das ist auch okay, aber wenn du nicht zu denen gehörst, die das wagen oder die sagen, ja, ich habe eigentlich gar nicht so viel Ahnung von Fahrrädern, also ich brauche noch eine Beratung, dann geh doch in ein Fahrradgeschäft und lass dich beraten. Und da ist es, jetzt kommt das Nächste, da ist es, glaube ich, wichtig, das richtige Fachgeschäft zu finden. Natürlich sind wir das richtige Fachgeschäft, das ist gar keine Frage, aber ich will es mal allgemeiner machen, weil ja nicht alle jetzt hier in Cuxhaven sind und in Cuxhaven wohnen. Also, wenn du in ein Fahrradgeschäft gehst, braucht der Verkäufer für eine Beratung mindestens eine halbe Stunde, eher eine ganze Stunde. Wenn er diese Zeit nicht hat, ungestört mit dir diese Zeit zu verbringen, dann brauchst du bei dem Geschäft auch nicht kaufen. Das nächste Kriterium ist, wenn du redest, dann bist du in dem richtigen Fachgeschäft. Wenn der Verkäufer redet, dann weißt du schnell raus. Also wenn du zugetextet wirst und dir der Verkäufer erzählt, die Technik, jene Technik, das Feature ist da dran und das Fahrrad kann dies und das, dann verlass das Geschäft bitte fluchtartig. Wichtig ist, dass der Verkäufer die Fragen stellt. Also, was hast du vor? Wo willst du fahren? Wie bringst du das Fahrrad unter? Worauf legst du viel Wert? Was möchtest du erleben? Also, es sind hunderte Fragen, die der Verkäufer dir stellen muss. Wir bei uns haben dazu einen geordneten Prozess und die Frage grundsätzlich eher Großstadt oder gehe ich eher zu einem Händler in einer kleineren Stadt, wie zum Beispiel Cuxhaven? Ich würde da keinen Grundsatz festlegen, weil es gibt natürlich in den Großstädten auch vernünftige Fahrradgeschäfte. Ich würde aber sagen, von der Tendenz in den Großstädten eher die schlechteren und in den kleineren Städten eher die besseren. Obwohl das natürlich keine Wahrheit ist, aber ja, die Tendenz würde ich schon machen.
Also ich glaube, was so in Ihrem Kopf wahrscheinlich vorgeherrscht hat, war, in Cuxhaven kann die Auswahl ja aktuell gar nicht so hoch sein, weil es ist ja nur eine kleine Stadt. In einer Großstadt habe ich vielleicht einen Flächenmarkt wie ein XXL, wo ich auf jeden Fall ein Fahrradprobe fahren kann, was mir passt.
Okay, das kannst du bei uns auch auf jeden Fall ein Probe fahren, was dir passt. Zudem stellen wir das ja auch noch passend ein. Also es ist perfekt für dich eingestellt. Das kann kein XXL, das kann kein Flächengroßmarkt, das kann kein Decathlon, das können die Großen nicht. Also wenn du wirklich ein Fahrrad suchst, auf dem du dich wohlfühlst, dann lässt du von den großen Märkten sowieso die Finger. Das ist ja gar keine Frage. Also alles, was über 3000 Quadratmeter groß ist, da würde ich auch nicht hingehen. Das ist dann die nächste Gefahr. Die haben ein anderes Verkaufskonzept. Leben davon, dass sie Räder durchschieben. Da ist Masse das Entscheidende. Wenn du Masse willst, dann geh da hin. Die Auswahl ist bei diesen Märkten nicht größer als zum Beispiel bei uns. Also wir haben hier nur 300 Quadratmeter, aber wir haben auf 300 Quadratmeter eine ebenso große Auswahl wie Stadler in Bremen, das größte Fahrradgeschäft Europas, hat keine größere Auswahl als wir.
Okay, das ist meine Aussage. Aber das Gute ist, ich habe Sie dahin gekriegt, dass sie einen Beratungstermin gebucht hat online und sich darauf riesig freut, weil ihr gar nicht bewusst war, was für eine Beratung wir, wie unsere Prozesse sind. Ich habe ihr das dann erklärt, wie das bei uns abläuft und dass sie garantiert das perfekt passende Fahrrad findet und war dann wieder überrascht, wo ich mir denke, leben wir in so einer krassen Bubble? Also wenn noch nicht mal der Bekanntenkreis von dir selber weiß, wie das bei dem Geschäft, für das du arbeitest oder für das du tätig bist, wie da die Beratung abläuft. Also es ist scheinbar so, dass ich für mich vorausgesetzt habe, alle meine Freunde, Bekannten und Familie wissen ganz genau, was wir machen.
Ja, ich glaube, das ist nicht so. Vielleicht ist es deswegen auch nochmal gut, dass wir jetzt im Podcast nochmal drüber sprechen. Wir müssen immer wieder und häufiger drüber sprechen. Ich glaube, natürlich ist das kein Thema im täglichen Leben, wenn du nicht gerade ein Fahrrad suchst.
Ja.
Also von daher, ja, ich glaube, das ist einmal die Bubble. Zum Zweiten ist das unser Selbstverständnis, weil wir ganz genau darüber Bescheid wissen. Ich habe das auch immer wieder festgestellt, wenn ich mit Leuten rede, die keine Kunden bei uns sind und die mich dann damit konfrontieren, ja, der und der war bei dir und den habt ihr wieder rausgeschmissen, weil er keinen Termin hatte. Ich sage, nein, der ist nicht rausgeflogen, der hat einen Termin gekriegt und vielleicht wollte er den nicht und deswegen kommt er nicht wieder, das kann ja sein. Aber der Termin ist bei uns eben wichtig und wenn ich dem dann erkläre, dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen für die Beratung und dies exklusiv für den einen Kunden, der die Beratung hat und da gibt's keine Störung, kein Telefon, keinen anderen Kunden, keine andere Arbeit, nichts zwischendurch machen, nur dieser Kunde, nur der Fokus auf das Traumrad, auf dein Traumrad, absoluter Fokus, dass du zufrieden bist, dann sagen sie, ja, das ist doch toll. Ja. Verstehe ich gar nicht, warum ist der denn wieder weggegangen bei euch? Ja, es ist eben nicht super kompatibel und du musst es genau wissen und du musst dich damit beschäftigen. Dann finden es ja auch alle toll, wenn sie sich darauf eingelassen haben, finden alle Menschen das toll, was wir machen. Es gibt halt nur ganz viele, die sich nicht darauf einlassen.
Ja.
Deswegen freue ich mich natürlich, dass deine Freundin jetzt einen Beratungstermin hat und ich bin mir sicher, sie findet ihr Traumrad und ich garantiere sogar, sie findet ihr Traumrad und wenn nicht, dann gibt sie es halt wieder zurück, weil das ist unsere Wohlfühlgarantie. Wenn du dich mit dem Rad nicht wohlfühlst, nehmen wir es wieder zurück.
Das Fahrrad-Highlight der Episode, präsentiert von Rad und Tour.
Aviolo 5.2, ein Stevens-Bike, was ein bisschen besonders ist, finde ich.
Was ist denn das Besondere daran?
Also ich finde es besonders schön.
Okay. Ja, ich finde ja tatsächlich die ganzen neuen Stevens-Bikes sehr schön. Aber was ist denn das Schöne daran?
Ja, also das stimmt. Sie haben alle eine wirklich wunderschöne Formsprache. Das Aviolo 5.2 haben wir jetzt ein paar Mal auch als Former-Variante verkauft, also mit dem tiefen Einstieg. Ich finde die Farbe zumal schon mal sehr, sehr schön, so ein Light-Oliv. Aber jetzt stelle ich mir eher ein Grün vor. Das ist mehr so ein ein helles Bronze, würde ich, also schwer zu beschreiben, sieht aber total klasse aus. Und ich finde, dass es ein Fahrrad aus einem ganzen Guss ist. So, das ist einfach, das passt einfach. Ist der Nachfolger von dem Boulevard im Prinzip, wenn ihr das noch kennt von früher, für 1.499 € ein Fahrrad ohne elektrischen Antrieb, leicht mit unter 18 Kilo, in verschiedenen Größen, mit tiefem Einstieg, mit Mixte, mit Herrenrahmen. Also alles ist möglich. Und das ist ein tolles Rad für die Stadt, weil mit Riemenantrieb und Nabenschaltung hast du einfach ein leichtes Stadtrad, was immer funktioniert, auf das du dich hundertprozentig verlassen kannst. Mit einer tollen Lichtanlage, mit einem tollen Gepäckträgersystem, wo du Körbe, Taschen, alles dranhängen kannst. Also wirklich ein Allrounder, der auch noch schick aussieht, schlank ist und mit dem man echt Spaß hat.
Haben wir da.
Ist lieferbar, also in allen Größen immer sofort lieferbar. Kann sogar noch bestellt werden. Also von daher, wenn du mal so ein schönes, schlankes Rad haben willst für die Stadt, für Touren. Also ich weiß nicht, ob ich das damit eine Radreise machen würde. Dafür wäre es mir zu schwer, zu unsportlich. Aber für so Tagestrips, 20, 30, 40 Kilometer Touren ist es durchaus auch geeignet. Also von daher wirklich ein Allrounder, mit dem man alles machen kann, ob du zur Schule fährst, ob du zur Arbeit fährst, ob du nur deine täglichen Einkäufe machen willst. Ein Rad, was wirklich alles kann, was extrem zuverlässig ist, wenig Wartung braucht und insgesamt gut zu unserem zu unserer Postkarte passt, kostet nur 12 Tankfüllung. 12 kleine Tankfüllungen sogar nur.
Von einem ganz kleinen Tank.
Von einem ganz kleinen Tank, ja. Also von daher, da hast du 12 Tankfüllungen investiert und hast ein tolles Fortbewegungsmittel.
Also, geh auf unsere Seite, mach einen Beratungstermin und dann fahr das mal Probe.
Bellominati, die goldenen Regeln des Radsports diskutiert.
Merlin, ausgegebenem Anlass Nummer, Regel Nummer 75.
Die sagt was?
Weißt du doch ganz genau, ich habe es dir doch gerade schon erklärt. Hast du deine Startnummer noch am Rad?
Ja, aber mein Rad habe ich seitdem auch nicht wieder bewegt.
Aha, das ist auch gut so, sonst wärst du ja schon gleich eine Regelverbrecherin gewesen.
Das bedeutet, die Startnummern bleiben am Rad?
Startnummer nur im Rennen, genau. Okay. Startnummer nur im Rennen heißt die Regel und ich lese vor, was da steht. Entferne deine Startnummer auf jeden Fall von deinem Rad, bevor du zu deiner nächsten Trainingsausfahrt aufbrichst. Hast du ja noch nicht gemacht, von daher alles noch im grünen Bereich, Marlene.
Sehr gut.
Denn ganz gleich, wie cool du glaubst, dass sowas aussieht, es sieht nicht cool aus. Es sei denn, du bist in einem Rennen. In diesem Fall sieht es sehr cool aus.
Ja, das stimmt. Wobei ich ja mal sagen muss, eine Freundin von mir ist es gerade erst passiert, dass sie vom Triathlon die Startnummer am Helm noch dran hatte. Und das ist ihr dann auf der Arbeit aufgefallen. Es war ihr auch äußerst unangenehm.
Ich würde das auch als unangenehm empfinden, wenn ich noch mit Startnummern durch die Stadt fahre, so dass irgendwie, das ist doof. Ich weiß, dass früher bei der Transalp ich meine Startnummer nicht schnell genug vom Rad runterkriegen konnte. Ja, aber ja, es gibt halt auch coole Startnummern so irgendwie an der Sattelstütze oder so. Die lässt man vielleicht noch ein bisschen dran, die Stunden nach dem Rennen und so. Und dann sieht das Fahrrad noch so ein bisschen racemäßig aus. Aber nee, beim Training müssen sie weg.
Alles klar, machen wir.
Stau auf der Straße, nichts geht mehr voran. Alle hupen laut, ich dreh einfach an. Regen oder Sonne, Wind von vorn. Mein Rad hält mich fit und das Leben geht nach vorn. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, kein Problem ist zu groß, wir finden die Bewegung. Cycling is always the answer. You see, zwei Räder, ein Lächeln, that's the key. Yeah, yo, that's the key. Kein Parkplatz weit und breit in Sicht, doch mein Rad braucht das alles nicht. Ob Klimakrach oder Frust im Büro, ein kleiner Tritt und schon geht's los. Fahrrad immer ein Teil der Lösung, kein Problem ist zu groß. Flow. Oh. Marsch springt. Wer schiebt, der singt und wer singt, der gewinnt. Die Welt wird leichter, Pedal um Pedal. Und plötzlich ist alles gar nicht mehr so fatal. Let's ride together, right to the end. Together, right to-